Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman der indischen Autorin und Aktivistin Meena Kandasamy. Zwischen Wurzeln und Blättern sucht die Liechtensteiner Lyrikerin Anna Ospelt nach Vergangenheit und nach Heimat. Und zu Beginn sortieren wir einen aktuellen Empörungstext aus dem Internet. Der Chefredakteur des Wissenschaftsmagazins Katapult, Benjamin Friedrich, erhob gestern schwere Vorwürfe gegen den Hamburger Verlag Hoffmann und Campe. Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit bei dem Grafikband 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, im Frühjahr 2019, hatte der Verlag eine Fortsetzung der Reihe ohne die Katapult-Redaktion veröffentlicht. Man hatte sich finanziell nicht einigen können, doch im großen Stil seien Ideen der Katapult-Redaktion verwendet worden, ohne deren Zustimmung, so der Vorwurf von Chefredakteur Benjamin Friedrich. Tin Fischer, Autor des umstrittenen Fortsetzungsbandes Gute Karten, bestritt diese Plagiatsvorwürfe bereits gestern. Ich habe mit dem Büchermarkt-Rezensenten und Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht Tilman Winterling darüber gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was sich Hoffmann und Campe denn in Sachen Autorenbeteiligung vorwerfen lassen muss. Denn auch die hatte Katapult-Chefredakteur Friedrich kritisiert.
Man kann natürlich nicht reinschauen. Wir wissen auch nicht, wie die Verträge aussehen, die für den ersten Band geschlossen haben. Aber Friedrich wirft ja ganz konkret vor, dass er gerne Beteiligung hätte in Höhe von 20%. Diese Beteiligung, die er hier fordert, selbst wenn er sagt, sie haben vom ersten Band 70.000 Exemplare verkauft, ist sehr hoch und ist auch im Buchbereich sehr hoch. Wobei es hier natürlich auch Unterschiede gibt. Also im Romanbereich wird das sehr, sehr selten sein. Da muss man ein absoluter Weltautor sein, um überhaupt in diese Bereiche zu kommen. Hier ist es ja aber so, Katapult hat eine ganz eigene Reichweite, hat wohl, wenn man dem Artikel von Friedrich folgt, fast sämtliche Inhalte selber gemacht, hat das Cover selber gemacht, hat den Satz selber gemacht, das Layout. Dann sind natürlich auch sehr hohe Beteiligungen möglich. Ob das unbedingt 20% sein müssen, kann ich jetzt nicht sagen, weil man eben den wirtschaftlichen Hintergrund nicht kennt. Aber tatsächlich wäre bei dieser Vorgeschichte und wenn man diese beiden Partner sich anguckt, eine sehr hohe Beteiligung wahrscheinlich durchaus gerechtfertigt.
Besonders schwer wiegen ja diese Plagiatsvorwürfe von Benjamin Friedrich. Das Cover des Fortsetzungsbandes Gute Karten sei genau wie das erste Buch aufgebaut. Der ganze Band sei ähnlich gelayoutet und viele Karten gab es eben inhaltlich schon einmal im Katapult-Magazin. Wie ist das juristisch einzuordnen?
Also man muss hier ein bisschen trennen, denke ich. Einmal zwischen der Empörung und der überaus verständlichen Wut, die Friedrich vorträgt, und einem wirklich justiziablen Verhalten. Er selber sagt ja auch, dass wegen zwei Punkten Katapult schon gegen Hoffmann und Campe erfolgreich vorgegangen ist juristisch, nämlich einmal die Veränderung des Covers des ersten Bandes, die wohl geplant war, und gegen die Nutzung des Titels. Also das sind zwei Hebel, die hier eingesetzt wurden, einmal übers Urheberrecht, also Bearbeitungsrechte, und einmal übers Markenrecht, Titelschutzrechte. Wenn da tatsächlich schon vorgegangen wurde, ist das gut und richtig und wahrscheinlich tatsächlich auch von zwei Seiten juristisch geprüft, wenn man sich da geeinigt hat. Hier ist es jetzt aber so, dass die Plagiatsvorwürfe, so wie sie sind, wahrscheinlich nicht justiziabel sind. Denn ein Konzept an sich ist nicht richtig schutzfähig. Und hier würde es dann eher darauf ankommen, würde man jetzt zum Beispiel einzelne Karten nebeneinander legen und die sind tatsächlich das eine klassische Plagiat vom anderen. Dann wird es wieder justiziabel als Urheberrechtsverletzung zum Beispiel. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein, weswegen Friedrich ja auch dann irgendwie den Angriff nach vorne wählt und das eben PR-mäßig statt juristisch versucht zu lösen.
Wir haben es ja hier auch mit einer ganz bestimmten Textsorte und auch Recherchen zu tun. In diesem Buch finden sich Karten wie die Leuchttürme in Europa, die Herkunft von Eiern oder die Verbreitung von Löwen. Das ist ja ein klassischer Datenjournalismus. Wie verhält es sich da überhaupt mit dem Plagiat? So ein Datenjournalismus fußt ja immer auf Vorerkenntnissen, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen anderer.
Das ist ja tatsächlich auch, was Tin Fischer, also der Autor des neuen Buchs bei Hoffmann und Campe, in seiner Erwiderung anführt. Und da hat er natürlich auch ein ganzes Stück weit recht. Denn die Daten gehören ja nicht Katapult. Die gehören ja auch nicht jemandem, der sie rausgefunden hat. Es kommt dann immer auf die Aufarbeitung an. Denn die Daten an sich sind ja allgemeingut. Die sind nicht urheberrechtlich geschützt. Deswegen würde es hier dann tatsächlich darauf ankommen, wie wurde das dann gestalterisch zum Beispiel umgesetzt. Wenn man da Katapult Original und Hoffmann und Campe Fälschungen, in Anführungszeichen, ineinander legt und Parallelen sieht, dann wird es eben wieder justiziabel. Bis dahin ist es eher eine Aufregung, die, wie gesagt, durchaus verständlich ist, über Art und Weise, wie Hoffmann und Campe das Ganze angeht. Aber konkret von einem Plagiat sprechen kann man nur, wenn man wirklich das nebeneinander legt und sagt, so ist es.
Katapult-Chefredakteur Benjamin Friedrich hat seine Vorwürfe ja nun recht medienwirksam, Sie haben es bereits beschrieben, Herr Winterling, öffentlich gemacht. Wie beurteilen Sie denn dieses Vorgehen?
Also das ist natürlich jetzt aus PR-Sicht mit Sicherheit ein sehr, sehr kluger Schachzug gewesen. Denn gerade diese Sachen, die er ebenfalls schildert, also eine Abmahnung wegen Urheber- oder Titelschutzverletzungen, ist ja eher was, was im Geheimen bleibt. Man einigt sich dann außergerichtlich und das dringt aber nicht nach außen. Hier ist es ja so, dass er die Punkte, wo er, die, und das ist das besonders Geschickte, wo wahrscheinlich keine große juristische Handhabe ist, dann umso besser nach außen trägt und damit einen viel größeren Effekt erzielt, als einfach nur eine Unterlassungserklärung in der Schublade zu haben, mit der er dann sowieso nichts anfangen kann, weil Hoffmann und Campe eben diese Verletzung nicht wiederholt. Also das ist schon sehr klug, das ist einfach sehr geschickt gemacht, wobei es wahrscheinlich sogar, wenn man die, also ich habe auch beide Bücher vorliegen, die nebeneinander liegt, natürlich durchaus man auf die Idee kommen könnte, dass man hier vielleicht im Wettbewerbsrecht nochmal von Nachahmungen sprechen könnte, denn Friedrich schildert es ja selbst, Format ist gleich und Aufmachung ist gleich, also möglicherweise könnte man sogar noch juristisch was machen. Hier ist es aber so, ich glaube, den Weg, den er gewählt hat, ist 1000-mal effektiver, als irgendwie über Juristen im Hinterzimmer Lösungen zu suchen. Er hat eine unfassbare Aufmerksamkeit generiert für sich und seinen Verlag, weil er ja auch quasi am Ende sagt, aufgrund dieser ganzen Erfahrung gründen wir jetzt unseren eigenen Verlag und das ist mit einer Unterlassungserklärung nicht im Ansatz irgendwie zu bekommen. Also das muss man sagen, Hut ab, well played.
Das sagt der Büchermarkt-Rezensent und Medienrechtsanwalt Tilman Winterling über die Plagiatsvorwürfe gegen Hoffmann und Campe. Und tatsächlich vermeldet Katapult seit gestern 2289 neue AbonnentInnen. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks betonte der beschuldigte Verlag, es stimme nicht, dass Hoffmann und Campe das Buch kopiert habe. Hoffmann und Campe hat, so wörtlich, gemeinsam mit Katapult ein besonderes Buchkonzept entwickelt, das als Reihe angedacht war und woraus der Band 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, hervorgegangen ist. Leider ist Katapult nach dem Einsetzen dieses gemeinsam erreichten Erfolgs zu einem größeren Verlag gegangen. Wir bedauern das, sagt Hoffmann und Campe. Im Büchermarkt bleiben wir bei der Natur, werden etwas kleinteiliger von Karten zu Bäumen. Die 1987 in Liechtenstein geborene Autorin Anna Ospelt spürt in ihrem neuen Roman Wurzelstudien einer Hängebuche nach. Die hatte einst im Garten ihrer Eltern gestanden und dem Verleger Henry Kovacs gehört. Nora Koldehoff weiß mehr.
Vor Anna Ospelts Elternhaus im liechtensteinischen Vaduz steht eine alte Hängebuche. Die gleiche Buche, auf die lange vor ihrer Zeit schon der Verleger Henry Govertz geblickt haben muss. Ein Umstand, den die Autorin zwar schon früher zur Kenntnis genommen hatte, der aber erst jetzt für sie interessant wird. Sie beginnt eine Spurensuche, will mehr über den Mann herausfinden, der in ihrer Nachbarschaft gelebt hat. Die Buche wird dabei zum Stellvertreter und Synonym für den lange Verstorbenen.
Die Hängebuche in Henry Govertz Garten ist die Hängebuche im Garten seiner Eltern. Ist die Hängebuche im Garten meiner Eltern? Ist die Hängebuche Henry Govertz? Ist Henry Govertz?
Einen Teil des so vermenschlichten Baumes trägt die Erzählerin von nun an bei sich. Ein Blatt, von dem nur noch das Skelett übrig ist, wird zum Guckloch, durch das Anna Ospelt fotografiert. Die tatsächlich so entstandenen Bilder stehen im Buch als optische Notate neben den schriftlichen. Die Recherche beginnt mit einem Einbruch. Die Erzählerin dringt in einen verlassenen Pferdestall im benachbarten Garten ein und findet dort Korrespondenzen und Schriftstücke von Govertz selbst und seinen Weggefährten. Um noch mehr über den Verleger zu erfahren, besucht sie Orte, an denen er Spuren hinterlassen hat. Was sie an dem Mann, den sie nicht einmal kennengelernt hat, jenseits der einstigen Nachbarschaft interessiert, wird im Buch allerdings nicht deutlich, eine mögliche oder erhoffte Seelenverwandtschaft höchstens angedeutet. Bald dreht sich die Spurensuche im Kreis. Letztendlich münden alle Beobachtungen in Selbsterfahrungen und Selbstbeobachtungen.
Ich betrachtete diesen Stammbaum und dachte, dass ich weder Eiche, Eichel noch Enkelin bin. Keine Frucht. keine Blüte, kein Blatt und keine Wurzel. Ich bin Anna. In Anna Barbara Ospelt steckt zwar nicht das Wort Baum, aber Arbor, lateinisch für Baum. Auch Alon, maskulin, die hebräische Eiche, wächst aus meinem Namen. Genau wie Alona, Femininum von Alon.
Es sind letztlich gerade die Wurzeln, die den Unterschied zwischen Baum und Mensch bilden. Denn Wurzeln binden an einen Ort. Ein syrischer Comiczeichner, so erzählt sie, male seinen Figuren Wurzeln an die Köpfe, um sie eben nicht an einen bestimmten und festgelegten Ort zu wurzeln, sondern dort, wo immer die eigenen Wurzeln Nahrung erhalten. Auch der Erzählerin erscheint das gänzlich Wurzellose erstrebenswert.
Das Gefühl von Heimat gehe dementen Personen verloren, weil sie das Gefühl für Raum und Zeit verloren haben. Ich trage eine befremdliche Sehnsucht nach diesem Gefühl in mir. Danach, nicht so zu hängen an Landschaften, an Menschen.
Der Rechercheweg der Autorin und die Gedanken des erzählenden Ichs vermischen sich. Sie verwurzeln, verästeln untereinander und entsprechen damit ihrem Erkenntnisinteresse. Erst ganz am Ende mündet der Text in das Kurzexposé eines Romans, in dem die Erzählerin zur Figur Ivy Bloom und ihr Heimatland Liechtenstein zu Lilienstein wird. Doch eine konsequent erzählte Geschichte mit einem eindeutigen Erzählziel sind die Wurzelstudien nicht. Der Text bleibt eine fragmentarische, assoziativ-poetische Suche. Die weitgehend unstrukturierten Notizen aus ihrem Schreibprozess verwebt Anna Ospelt mit den Fundstücken aus Govets Nachlass. Schließlich wird die Erzählerin beim Besuch im Staatsarchiv durch ein Missverständnis zunächst selbst nicht mehr mit ihrem eigenen Namen eingetragen, sondern mit dem ihres Rechercheobjektes, Govets. So wie sie Pflanzen und Wurzelteile mikroskopiert, fokussiert sich auch der Text selbst so sehr auf die Details des Beobachteten und Erlebten, dass der Kontext nicht länger sichtbar bleibt und gewollt unfertig wirkt. Dass selbst Gedanken, die die Erzählerin aus guten Gründen wieder verworfen hat, im Text noch als durchgestrichene Satzteile sichtbar bleiben, unterstreicht dessen Notizhaftigkeit. Nichts wird wirklich weggeworfen, alles verwertet und gezeigt. Unfertig bleibt der gesamte Band. Vieles ist nur angerissen, skizzenhaft und in der Schwebe. Wer aber gerade darin Impulse für die eigene Beobachtung oder für das eigene Schaffen zu finden vermag, wird sich gerade durch diese Unschärfe eingeladen fühlen, dem Gedanken- und Schreibprozess zu folgen.
Nora Koldehoff über Anna Ospelt, Wurzelstudien, erschienen im Lehmann Verlag Zürich. Die tamilische Autorin Meena Kandasamy veröffentlichte 2016 ein politisches Debüt. Reis und Asche erzählte von einem tatsächlich geschehenen Massaker an landlosen Tamilen im Süden Indiens im Jahr 1968. Immer wieder äußert sich die Autorin öffentlich zu politischen und zu feministischen Themen. In ihrem zweiten Roman aber setzt sich Meena Kandasamy mit eigenen Erfahrungen von Entmündigung und Missbrauch in ihrer Ehe auseinander. Schläge heißt das nun auch in deutscher Übersetzung erschienene Buch, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau. Birgit Koss hat es gelesen und mit Meena Kandasamy gesprochen.
Meena Kandasamy ist eine offene und intelligente junge Frau. Mit 27 Jahren heiratet sie einen charismatischen Universitätsprofessor. Beide verbindet ihr linkspolitisches Engagement. Doch bald erweist sich ihr Ehemann als despotisch, kontrollsüchtig und brutal. Nach 4 Monaten Ehe gelingt es Meena Kandasamy, vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu fliehen. Und sie beginnt darüber zu schreiben. Als selbstbewusste Frau auf der einen und zutiefst misshandelte Figur in ihrem eigenen Roman auf der anderen Seite.
When you're a victim of domestic violence, there's always this idea that it's this very soft women, very stupid women.
Viele denken, Opfer von häuslicher Gewalt würden immer sehr sanfte, sehr dumme, stille Frauen. Aber ich denke, Männer lernen von Kindheit an, dass sie die Nummer eins sind, intelligenter, stärker, dominanter. Sie sind sehr eifersüchtig, wenn ihre Frauen ihnen überlegen sind. Tatsächlich ziehst du, wenn du intelligent, scharfsinnig und eloquent bist, mehr Gewalt auf dich.
You're more exposed.
Zu Beginn ihrer Ehe sucht Meena noch die Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann, der als maoistischer Untergrundkämpfer viele Entbehrungen erlitten und mehrfach seine Identität gewechselt hat. Sie ist durchaus bereit, von ihm zu lernen, nur um immer wieder festzustellen, dass er sie als kleinbürgerliche Schriftstellerin verachtet.
Ich muss mir merken, dass die Verantwortung für den weiblichen Körper mir obliegt und dass ich weder auf eine Weise gehen noch mich bewegen darf, dass andere ihn für ein Objekt der Begierde oder des Vergnügens halten könnten. Allerdings soll ich das Grapschen, die Pfiffe, die gezischelten Einladungen respektvoll tolerieren. Ich muss lernen, dass eine kommunistische Frau von ihren Genossen in der Öffentlichkeit gleichberechtigt behandelt wird. Hinter geschlossenen Türen aber geschlagen und eine Hure genannt werden darf. Das nennt man Dialektik.
Nachdem sie bei den Diskussionen immer wieder den Kürzeren zieht und von ihrem Mann, wenn er sich provoziert fühlt, geschlagen wird, zieht Mena sich vollkommen in sich zurück. Alle Verbindungen zur Außenwelt kappt ihr Ehemann geschickt. Nicht nur, dass sie mit ihm in einem indischen Bundesstaat lebt, dessen Sprache sie nicht spricht, erzwingt sie auch, ihren Facebook-Account zu löschen. Er bemächtigt sich ihres E-Mail-Kontos, all ihrer Passwörter und ihres Telefons. Ihre Eltern sind Mena keine Hilfe. Gemäß der indischen Tradition beschwört ihre Mutter sie, der Familie keine Schande zu machen, indem sie ihren Ehemann verlässt. Es würde schon besser werden mit der Zeit, wenn sie erst Kinder hätten. Genau dieses Argument spielt ihrem Ehemann in die Hände. Da die junge Frau nicht schwanger wird, geht er mit ihr zur Gynäkologin. Eine Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, mitnichten. Die Ärztin redet nur mit dem Ehemann, der es versteht, die körperlichen Misshandlungen zu verbergen. So kann er die Verschlossenheit seiner Ehefrau mit ihrer psychischen Belastung erklären, die sie durchlebt und weswegen sie nicht schwanger wird. Er glaubt, sie sei von Dämonen besessen.
Da er kein Büschel frischer Niemblätter hat, mit denen er mich schlagen kann, bitter gezackt, mitternachtsgrün, benutzt er improvisierten Ersatz. Das Kabel meines Macs, sein Ledergürtel, verdrillte Elektrokabel. Meine Dämonen sind nicht glücklich darüber. Sie wollen mich diesem Mann nicht überlassen. Sie beschließen zu bleiben.
Die junge Frau entwickelt in ihrer Fantasie verschiedene Überlebensszenarien. Sie betrachtet ihr Leben als Film und sieht sich als distanzierte Figur. Sie untersucht die Situation soziologisch, anthropologisch und findet viele Erklärungen für die momentane Situation. Mina Kandasamy nutzt diese wechselnden Betrachtungen in ihrem Roman, um aus ihrer persönlichen Geschichte eine universelle Auseinandersetzung mit der Gewalt gegen Frauen zu entwickeln. Die verschiedenen Blickwinkel ermöglichen ihr eine tiefgründige Analyse und zeitweilig sogar eine ironische Betrachtung der Geschichte. Die Autorin schreibt, dass der Gedanke, ihre persönliche Geschichte zu einem Roman zu verarbeiten, ihr schließlich die Kraft gegeben habe, aus der Ehe zu fliehen. Aber Mina Kandasamy hat dieses Buch erst als zweiten Roman geschrieben. Sie wollte nicht in der Schublade der Betroffenheitsliteratur landen.
Mein zweiter Roman ist autofiktional und geht auf Missbrauchserfahrungen in einer Ehe zurück. Ich habe diese Ehe verlassen, bevor ich meinen ersten Roman geschrieben habe. Der sollte nicht von meiner persönlichen Geschichte handeln, weil dann jeder gesagt hätte, oh, Frauen schreiben immer nur über ihre persönlichen Erfahrungen, was anderes können sie nicht. Deshalb wollte ich zuerst einen politischen Roman schreiben und erst danach meine persönliche Geschichte. Als ich mich als politische Persönlichkeit etablierte, hatte, als jemand, von der man weiß, dass sie individuell, historisch, politisch und sprachlich interessant schreiben kann, erst dann konnte ich meine Geschichte erzählen.
Es ist Mina Kandasamy gelungen. Ihr Roman Schläge ist eine anklagende und aufrüttelnde Geschichte, die weit über die Geschlechterungerechtigkeit in Indien hinausgeht. Mit Werf und Engagement merkt sie an, dass Schriftstellerinnen noch einen langen Weg vor sich haben.
Wenn Marx über die Unterdrückung der Arbeiter spricht, tut er das als weißer Mann eines entwickelten kapitalistischen Landes und er bietet Lösungen für die ganze Welt an. Aber wenn eine Frau von einer Fabrikarbeiterin erzählt, glaubt niemand, dass sie eine globale Lösung sucht, sondern sie sieht nur ihre individuelle Erfahrung. Das ist ein großes Problem.
Birgit Koss über Mina Kandasamy, Schläge, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau, aus dem Englischen übersetzt von Karin Gerwig und erschienen bei Culture Books in Hamburg. Mit speziellen Ausweisen für Menschen, die Covid-19 überstanden haben, geht es hier im Programm weiter, gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich Miriam C.